Ich wiederhole den Predigttext, der zu jeder Taufe hinzugehört. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Gemeinde, es ist Sommer. Und da uns Corona eine Pause gönnt, ist es uns erlaubt, bei schönem Wetter baden zu gehen und wenn es regnet, blitzt und donnert, Museen zu besuchen, Burgen, Schlösser und Galerien. Mit Blick auf vielleicht bevorstehende heftige Regentage mag ich uns darum die Predigt heute anlegen wie einen Gang durch eine Bildergalerie, wobei es eurer Fantasie anvertraut ist, sich diese Bilder allemal selber vorzustellen. Mein erstes Fantasiebild zeigt uns einen Berg. Frommen Leuten kommt hier spontan der Psalmvers in den Sinn: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dazu mag mancher von uns die herrlich farbenfrohen Bergfotografien vor Augen haben, mit denen unser Schriftwort in den Kavul-Kalendern üblicherweise illustriert ist. Und viele haben sicher genauso die Lobpreislieder hier im Ohr. Die Bergwanderer und Kletterer unter uns werden beim Gedankenblick auf unseren Berg jede Menge Assoziationen haben. Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, Sturm- und Hagelschlag, quälende Aufstiege, fantastische Ausblicke. Im Gottesdienst denken wir genauso daran, dass Berge seit je attraktive Wallfahrtsorte sind, jetzt im Sommer gern auch für Pfingstgottesdienste und natürlich in besonderer Weise in der Osternacht. Denn irgendwie fühlt sich der eine oder die andere, wenn wir oben angekommen sind, Gott ja doch ein kleines Stückchen näher, zumal es da oben meist nur weniges gibt, was uns daran hindert, vor ihm ganz still zu werden. Und wenn du in deine Bibel hineinschaust, machst du die spannende Entdeckung, welch herausgehobene Bedeutung der Berg dort allemal wieder hat. Es geht schon mit dem alten Mose los, der kurz nach dem Aufbruch aus der ägyptischen Sklaverei oben auf dem Berg Sinai von Gott den Dekalog, die 10 Gebote, empfängt. Das hat seinen ganz besonderen Höhepunkt im Neuen Testament, wo Jesus in seiner wichtigsten Rede, der Bergpredigt, uns Menschen quasi ein neues Gesetz ins Herz schreibt, angefangen mit seinem: Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, und abschließend auf den Punkt gebracht mit der berühmten goldenen Regel: Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut ihr ihnen. Ja, und dann ist da auch noch der Berg der Verklärung, wo Jesus kurz vorm Karfreitag sich seinen wichtigsten Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus schon ganz im Licht der Auferstehung zeigt und sie ihn staunend neben Elia und Mose erblicken. So gesehen wirst du dich nun kein bisschen wundern, dass auch der Schlusspunkt der irdischen Jesusgeschichte uns auf einem Berg gesetzt wird. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg. So beginnt der letzte, ebenso kurze wie gewichtige Absatz im Matthäusevangelium. Und es ist vollkommen klar, dass wir, wenn uns auch hier der Berg vor Augen gestellt wird, an die Bergpredigt Jesu genauso denken sollen, wie an den Berg der Verklärung. Ich mag es gern unterstreichen mit dem schönen Vers von Philipp Friedrich Hiller: Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Damit zu meinem zweiten Bild, das ich euch bitte, euch mit etwas Fantasie vorzustellen. Es zeigt uns das Gesicht von einem der Jünger Jesu. Ihr könnt euch in Gedanken gern einen auswählen, denn sie sind ja alle mit oben auf dem Berg, also komplett minus Judas, aber noch ohne Matthias. Was heißt, es sind 11. Petrus, Johannes, Jakobus sowieso, aber natürlich auch Andreas, Philippus, Bartholomäus und so weiter. Das Gesicht, was ich jetzt eurem Vorstellungsvermögen anbieten möchte, drückt sehr zwiespältige Empfindungen aus. Da ist auf der einen Seite noch etwas übrig vom Osterjubel, von der umwerfenden Erfahrung, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist. Und auf der anderen Seite sind die Augen traurig des bevorstehenden Abschieds wegen. In unserem Bibeltext aber ist der Zwiespalt auf unserem Gesicht ein anderer. Wörtlich steht da im Luthertext: Als die Jünger Jesu sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Unser Bibelwort kann freilich auch so übersetzt werden: Sie fielen vor ihm nieder und sie zweifelten. Wir haben, wenn wir dieser Übersetzung folgen, hier den Zwiespalt von Anbetung und Zweifel, von einem ganz auf Jesus bezogenen Vertrauen und einem im Ernstfall doch auf wackeligen Füßen stehenden, zaudernden Glauben. Also wenn ihr so wollt, das, was an anderer Bibelstelle ein Mensch so zu Jesus sagt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Darf ich es so sagen? Der Zweifel ist von Anbeginn an der kleine Bruder des Glaubens. Ihn zu unterdrücken, ihn zu leugnen, gar so zu tun, dass wer glaubt, niemals zweifeln darf, das ist der verkehrte Weg, mit ihm umzugehen. Um es ganz aktuell von Corona her anzupacken: Vor wenigen Wochen ist einer meiner Amtsbrüder, noch deutlich jünger als ich, an Corona gestorben. Wir haben ein paar Jahre im selben Kirchenbezirk gewirkt und ich höre hierzu sehr deutlich die Frage: Warum lässt Gott sowas wie Covid-19 samt allen Mutanten zu? Ich höre diese Frage nach dem Warum auch dort, wo eben ein 50-jähriger Bekannter von mir an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Oder wo der Infarkt einen gerade 60-Jährigen von einem Augenblick zum anderen das Lebenslicht ausgelöscht hat. Glauben und zweifeln. Warum fragen? Oder vielleicht besser, wozu fragen? Luther hat uns hier den besten Rat hinterlassen, den ich für diese Art von Fragen und von Zweifeln kenne. Wir sollen, so hat der Reformator gesagt, wir sollen gegen Gott, zu Gott fliehen. Contra Deum ad Deum confugere, gegen Gott, zu Gott fliehen. So sehr auch immer Gottes Hand auf uns lasten mag, sie ist gleichzeitig unser wichtigster, bester, verlässlichster Halt. Und ein Glaube, der durchs Feuer des Zweifels hindurch ist, wird nicht mehr vergessen, zu wem wir immer und immer wieder und immer noch und immer neu kommen dürfen. Mein drittes Gedankenbild will uns das Weltall in seiner ganzen Weite zeigen. Also wenn ihr so wollt, Sonne, Mond und Sterne, Planeten, Asteroiden, die Milchstraße und von mir aus auch die schwarzen Löcher. Hören wir dieses Bild vor Augen, Jesu Wort: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Zunächst, das ist Jesu Antwort auf unsere Zweifel. Und wer im Herrnhuter Losungsbüchlein sich gelegentlich die Gebetsempfehlungen für die einzelnen Wochentage ins Gedächtnis ruft, wird hier auch den Rat kennen, den uns Herrnhut an jedem Donnerstag gibt, den Rat um den Glauben an Gottes Führung in der Welt und um seine Macht, Wunden zu heilen, zu bitten. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auch hier geht's nicht ganz ohne Zweifel ab. Ich erinnere mich, als ich als junger Mensch kurz nach dem Studium in Wurzen im Vikariat war, stellte in einem Gesprächskreis ein Mitvierziger die folgende Frage: Wenn Gott allmächtig ist, kann er dann einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn selber nicht heben kann? Die göttliche Allmacht war schon immer ein Problem. Ja, Dorothee Sölle, die hochumstrittene Theologin, hat schon vor einem halben Jahrhundert gesagt, seit Auschwitz könne sie nicht mehr singen, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ich muss, wenn ich gerade an dieser Stelle an unserer Bitte um den Glauben an Gottes Führung in der Welt festhalte, ich muss der Jesus zusage, dass ihm alle Gewalt gegeben ist, seinen Missionsauftrag hinzufügen: Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Freunde, wie könnte unsere Welt aussehen? Trügen alle Völker die Bergpredigt im Herzen. Schaut euch unser Bild von Sonne, Mond und Sternen, von Himmel, Erde, Luft und Meer an und stellt euch vor: Keine Gewalt, kein Terror, kein Hass, kein Dschihad, keine jüdische Weltverschwörungstheorie von 1933 und keine Verschwörungstheorien heute. Und über allem die einzige Verschwörungstheorie, der wir Christen wirklich anzuhängen haben, dass Gott seinen Sohn dahingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist unser Missionsauftrag. Dieses Zeugnis, das sind wir allen Völkern schuldig. Was ich als Neugrünberger besonders betont sagen darf, denn in diesem Dorf wurde ja vor 200 Jahren die Leipziger Mission gegründet. Mein viertes Bild kann ich euch noch nicht zeigen, sondern nur ankündigen. Das Bild gehört zu Jesu Auftrag, die Menschen zu taufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zunächst hier ein sehr persönliches Wort. Es ist eine der absolut positivsten Überraschungen meiner Ruheständler-Existenz, dass ich nach wie vor um Taufen gebeten werde. Allein in diesem Jahr hatte ich schon 3, in 14 Tagen die 4. in Weixdorf, die Woche drauf die 5. in Tauscha und bald danach noch eine in Medingen. Herrlich! Hier in Ottendorf durfte ich zwar nur einmal ran. Das hiesische Taufbecken ist mir aber in schwer beeindruckender Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl nachvollziehen könnt, was du als Pfarrer hast, wenn du an einer Taufschale Dienst tun darfst, an der auch vor 100, 200 und mehr Jahren schon Kinder getauft worden sind und wo, wenn Gott der Kirche Zukunft schenkt, auch lange nach deinem Tod noch Menschenkinder zu Gotteskinder werden. Du spürst an dieser Stelle, wie unser vergängliches Leben Teil der göttlichen Ewigkeit werden darf. Und indem du taufst, bist du Handlanger im Dienst des dreieinigen Gottes, taufst du gehorsam gegenüber Jesu Auftrag im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieses Bild des dreieinigen Gottes soll nun mein Taufbild für heute sein. Ihr wisst vielleicht, dass die Zeugen Jehovas die göttliche Dreieinigkeit, also die Trinität, als eine der übelsten kirchlichen Irrlehren geißeln, weil Gott einer ist und weil der Heilige Geist allenfalls als Gottes unpersönliche Kraft daherkommt. Hier stelle ich heute gern mein Taufbild dagegen, nämlich das Bild der Taufe Jesu. Ihr wisst, Jesus im Jordan und Johannes der Täufer, der an ihm die ganze Gerechtigkeit vollzieht. Über Jesus, die Stimme Gottes von ganz oben, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dazwischen, zwischen Gott und Jesus, quasi als Bindeglied der Heilige Geist, wie er in Gestalt einer Taube auf Jesus kommt. Da habt ihr's, die Trinität von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und an dieses Bild können wir denken, wenn wir ganz klar in Jesu Auftrag taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mein fünftes Bild zeigt uns noch einmal den Berg. Nun aber Jesus selbst auf dem Berg im Mittelpunkt. Du magst, wenn du dir Jesus auf dem Berg vor Augen hältst, du magst noch einmal an seine Bergpredigt denken, an seine ganze Bergpredigt, das heißt an die Seligpreisungen, an seinen herausfordernden Zuspruch, dass wir Christen das Salz der Erde sind, an sein Ich aber sage euch, an sein Sorgt nicht und ans Vaterunser, und auch daran, dass man uns an unseren Früchten erkennen wird. Und wenn du jetzt umschaltest zu unserem das Matthäus-Evangelium abschließenden Predigtext, dann wird die Verbindung zur Bergpredigt glasklar. Denn jetzt sagt Jesus nicht nur, tauft die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern er fügt hinzu, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Klar müsste ich hierzu die gesamte Bergpredigt von Matthäus 5 bis Matthäus 7 noch einmal lesen. Und vielleicht tut das der eine oder die andere dann zu Hause auch tatsächlich. Für hier und jetzt mag ich vielmehr ein paar Sätze von Paul Gerhardt weiter sagen, die ganz diesen Geist der Bergpredigt atmen. Der Dichter unseres kirchlichen Sommerhits Nummer 1, Geh aus, mein Herz, und suche Freud, hatte seinem Sohn einen testamentartigen Brief hinterlassen. Darin gab er seinem Sohn den dringenden Rat, hüte dich vor den Synkretisten. Zeitgemäß könntest du dieses Fremdwort Synkretisten, das kaum einer noch kennt, heute vielleicht mit Mainstream-Populisten übersetzen. Hüte dich vor denen, denn sie suchen das Zeitliche, also den Zeitgeist, und sie sind weder Gott noch Menschen treu. Und dann gibt Paul Gerhardt seinem Sohn die folgenden, äußerst nachdenkenswerten Empfehlungen. In deinem Leben folge dem Willen und Befehl deines Gottes. Insonderheit erstens, tu nichts Böses in der Hoffnung, es werde heimlich bleiben, denn es wird nicht so klein gesponnen, es kommt an die Sonne. Zweitens, außer deinem Berufe erzürne dich nicht. Merkst du, dass der Zorn dich erhitzt habe, so schweige stockstill und rede nicht eher ein Wort, bis du ernstlich die 10 Gebote und den christlichen Glauben bei dir ausgebetet hast. Weiter, tue Leuten Gutes, ob sie es dir gleich nicht zu vergelten haben. Denn was Menschen nicht vergelten können, das hat der Schöpfer des Himmels und der Erde längst vergolten, da er dich erschaffen hat, da er dir seinen lieben Sohn geschenkt hat und da er dich in der heiligen Taufe zu seinem Kind und Erben auf- und angenommen hat. Schließlich, den Geiz fleuch als die Hölle. Lass dir genügen an dem, was du mit Ehren und gutem Gewissen erworben hast, ob es gleich nicht allzu viel ist. Summa, bete fleißig, studiere was Ehrliches, lebe friedlich, diene redlich und bleib in deinem Glauben beständig. Mein letztes Bild ist das Bild aller Jünger mit ihrem auferstandenen Herrn in der Mitte. Und es ist zugleich das Bild einer Gemeinde, die ganz bestimmt auch die unsere ist, einer Gemeinde, die beim Blick nach vorn auf den Altar unseren gekreuzigten, unseren auferstandenen Herrn vor Augen und im Herzen hat und die im Hören auf Gottes Wort und im Feiern des Sakraments singend und betend bekennt, Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Gott ist in der Mitte. Wir sind mit diesem unseren letzten Bild, mit Jesus in der Mitte, ganz bei der Jesus-Verheißung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich hänge hier allemal an einer alten Geschichte fest, die schon in meiner Schulzeit erzählt wurde. Berichtet wird uns da von einem Polizisten, der die Fahrräder der Radfahrer auf ihren technischen Zustand hin überprüft. Beim ersten, den er kontrolliert, ist die Beleuchtung defekt. Was sind Sie von Beruf, fragt er streng den Fahrer. Elektriker, gibt er kleinlaut zu. Was, Elektriker und kein Licht am Fahrrad, 10 € Strafe. Beim zweiten Angehaltenen sind die Bremsen defekt. Wieder die Frage, was sind Sie von Beruf? Schlosser, muss der zugeben. Was? Schlosser und kaputte Bremsen, 10 € Strafe. Beim dritten aber ist alles in allerbester Ordnung. Freundlich fragt der Wachtmeister, was sind Sie von Beruf? Antwortet unser Mann, ich bin Pfarrer. Was, staunt der Beamte, beim Elektriker fehlt's am Licht, der Schlosser fährt ohne Bremsen und ausgerechnet beim Pfarrer ist alles Paletti, wie reimt sich das zusammen? Tja, räumt unser Mann lächelnd ein, ich fahr halt mit Gott. Was, zu zweit fahren, donnert der Beamte, 20 € Strafe. Was mir an dieser Geschichte immer wieder gefällt, ist die Beobachtung, dass wir Christen stetig und überall zu zweit fahren. Gut, in den für die Kirchen unfreundlichen DDR-Zeiten bekam ich immer mal wieder den Vorwurf an den Kopf geworfen, ihr Christen habt doch ihn mitlaufen. Ich konnte und kann dazu immer nur sagen, klar, haben wir. Wo wir unseren Glauben wirklich im Gepäck haben, ist Jesus immer mit dabei. Ganz reizvoll konntest du es erst letzte Woche in der Sächsischen Zeitung ausgerechnet auf der Fußballseite lesen. Da wurde mit Michael Akoto ein neuer Spieler von Dynamo Dresden vorgestellt. Und auch wenn ich als alter Erzgebirgler alles andere als ein Fan ausgerechnet dieses Vereins bin, hat mir doch gut gefallen, wie der neue Spieler sich da selbst als Christ einführte mit den Worten, ich nehme aus dem christlichen Glauben eine Stärke. Wenn ich auf den Platz gehe, habe ich das Gefühl, da ist jemand, der auf mich schaut und mir Kraft gibt. Dieses Gefühl des Fußballers ist, wenn er seinen Glauben ernsthaft lebt, vollkommen in Ordnung. Denn es ist eine ganz persönliche Umsetzung unserer Christusverheißung, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Uns hier in der Gemeinde ist diese Zusage unseres auferstandenen Herrn blütenreines Evangelium, umwerfend schöne gute Nachricht und selbst in Not- und Krisenzeiten ein Heilmittel gegen jede Form von Verzagtheit, von Frust und Verbitterung. Denn es ist ja unser Getauftsein, von dem aus Jesu Versprechen bei uns zu sein, für uns ohne alle Abstriche gilt. Es ist unser Getauftsein, von dem aus uns Gott selber verspricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dem habe ich hier und jetzt nur noch den einen Wunsch anzufügen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.